Und hier bei mir im Studio sind jetzt Caroline Echeverri-Klemm und Germán Echeverri-Chamorro. Sie spielen beide Violine in dem, wie ich finde, ganz fabelhaften jungen Ensemble der Musikalische Garten. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, was mich an Ihrem Ensemble schon immer interessiert hat, wie machen Sie das? Sie sind verheiratet, haben zwei kleine Töchter und Sie spielen gemeinsam die beiden in den barocken Triosonaten ja ganz im Vordergrund stehenden Violine. Also sie sind ganz vorne an der Rampe. Und das auch noch bei einem Ensemble, das musikalisch extrem auf Erfolgskurs ist, was wiederum ziemlich viel Probenarbeit und Stress bedeutet, wie wir ja alle wissen. Wie bringen Sie das zusammen? Wie machen Sie das?
Ja, also man muss gut organisieren und langfristig einfach planen. Und ja, auch natürlich spontan sein.
Könnten Sie denn sich vorstellen, mit Kolleginnen oder Kollegen zusammen zu musizieren, die selbst keine Kinder haben oder die Kinder eher als ein Hindernis betrachten für eine Karriere im Musikgeschäft? Das ist ja nicht ganz einfach.
Also man hat ja viel mit anderen Musikern zu tun, die keine Kinder haben. Sogar sehr viele haben keine Kinder, weil sie eben Angst haben oder einfach davor zurückschrecken und sich dann fragen, ja, was mache ich dann? Kann ich dann weiter spielen? Aber ja, also jeder, wie er einfach möchte. Und für uns war es einfach kein Thema. Wir wollten beides.
Also ich selbst finde es ja unglaublich sympathisch, wie bei Ihnen musizieren und leben so zusammengeht. Und ich finde, das hört man Ihrer Musik ja auch ganz deutlich an. Aber jetzt endlich mal zu dem Namen Ihres Ensembles. Was hat denn der Musikalische Garten mit diesen gleichnamigen Suiten oder Partitensammlungen zu tun, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts immer wieder auftauchen? Wofür steht denn Ihrer Meinung nach dieser Musikalische Garten? Was ist das?
Also wir haben uns in Barcelona kennengelernt, wir beide. Und wir sind ja das Gründungskern von Ensemble. Und wir wollten erstmal auf Spanisch El Jardín Musical uns nennen. Aber dadurch, dass wir deutsche Musik spielen, dann haben wir es auf Deutsch übersetzt, der Musikalische Garten.
Und die gibt es nur in Deutschland, diese Sammlungen, die den Titel tragen, Musikalischer Garten, und die dann meistens vorne auf dem Deckblatt noch so einen Kupferstich haben, bei dem man einen wunderbar geordneten geometrischen Garten vorfindet?
Meistens in Deutschland, genau im 17. Jahrhundert fing das an. Das war wahrscheinlich einfach eine Mode auch. Und die Bezeichnungen waren meistens lateinisch. Also Hortus Musicus oder Hortulus Musicus. Aber manchmal wurde es auch ins Deutsche übersetzt, wie zum Beispiel der Zier- und Lustgarten oder der geistliche musikalische Lustgarten.
Das ist aber dann schon eine etwas modische, dem Musikgeschmack der Zeit angepasste Formulierung, denn da erscheint ja um dieselbe Zeit herum auch noch von Johann Friedrich Meister Il Giardino del Piacere, das heißt ja auch so viel wie musikalischer Lustgarten.
Ja, dieser Garten ist ein Ausdruck von dieser ganzen Kleinigkeiten, die schön sind per se und zusammen ein Ganzes bilden.
Also spiegelt sich in dieser geometrischen Ordnung der barocken Lustgartenanlage nicht zuletzt auch die göttliche Ordnung der Natur überhaupt und die der Musik im Besonderen?
Also der Garten, dieser Lustgarten ist auch ein Kontrast zum Wald, sagen wir, der Chaos, der draußen steht. Und man möchte es dann schön, göttlich und heilig haben. Deswegen macht man alles ordentlich.
Nur, dass in Ihrem modernen musikalischen Garten ja einige Kinder herumtollen, ne? Und da ein bisschen Unordnung reinbringen.
Ja, aber die sind ja bei den Proben nicht dabei. Da sind wir dann schon streng.
Also, Caroline, gerade ist Ihre neue CD herausgekommen, die zweite CD mit Triosonaten oder Concerti a Tre von Giuseppe Antonio Brescianello. Ich nehme mal an, dass unsere Hörerinnen und Hörer nicht unbedingt diesen Komponisten kennen, obwohl er doch hier ganz in der Nähe in unserem Sendegebiet für viele Jahre gewirkt hat. Wer war Brescianello?
Brescianello stammte aus Italien, also man kann nicht genau sagen, wann er geboren wurde und wo, also vermutlich in Florenz.
Oder Bologna.
Genau. Er ging dann nach Stuttgart und wollte gerne diesen Hofkapellmeisterposten erhalten, was zunächst schwierig war, da es noch einen weiteren Kandidaten gab, der hieß Reinhard Kaiser. Und die haben sich dann eine Weile drum gestritten. Konnte
wahrscheinlich Schwäbisch schwätzen, da hat man den vorgezogen, oder?
Ja, es gab eine große Konkurrenz zwischen die deutschen Musiker und die neue italienische Musiker, die die Ausländer, die böse Ausländer, die gekommen sind.
Und wer hat dann den Kürzeren gezogen?
Also am Ende wurde es dann Brescianello nach etwa 5 Jahren und blieb das dann auch bis zu seiner Pensionierung.
Brescianellos Concerti Adres sind ja nicht in Stuttgart erhalten geblieben, sondern sie stammen aus dem Conservatorio Statale di Musica in Florenz. Wie habt ihr denn diese Noten gefunden?
Die Noten von diesem zweiten Teil mussten wir sogar bestellen von Conservatorio in Firenze und selber umschreiben, da es viel leichter ist zum Spielen dann und zum Proben und Aufnehmen. Diese Musik haben wir auch in Dresden gefunden, teilweise, weil Brescianello hat sie als Visitenkarte mitgenommen und gezeigt. Deswegen findet man sie auch in mehreren Höfen noch überliefert.
Musik, die fast 350 Jahre alt ist, was fasziniert Sie denn an so einer alten Musik heute?
Ja, also wir haben ja quasi alte Musik studiert. Das hat uns eigentlich schon immer interessiert, also auch schon als wir noch moderne Geige studierten beide, haben wir parallel Barockgeige gespielt. Ja, man muss einfach sehr viel selber gestalten. Es gibt wenige Vorgaben, also oft steht keine Dynamik drinne oder auch Artikulationen. Das ist einfach spannend, da selber was draus zu machen.
Die Musik lässt eigentlich den Interpreten größere Freiheit, so ein bisschen
eigentlich
wie beim Jazz.
Eigentlich schon. Man muss nur wissen, wie man es macht. Also man braucht natürlich schon ein bisschen Bildung und deswegen haben wir es ja auch studiert, um nicht irgendwas zu machen, sondern das auch gut zu machen.
Was ist denn das Besondere an diesen Concerti Adrei?
Ich finde sie sehr lebendig. So. Die sind ein Jugendwerk von Brescianello noch und haben noch diese Lebenslust inne, finde ich.
Und in diese Concerti Adrei hören wir jetzt mal rein. Caroline und Hermann, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns ins Studio zu kommen.
Vielen Dank.
Dankeschön.